SRF 3.
BioSwiss und die Angst vor zu viel Bio im Land. Der Dachverband der Bioproduzenten empfiehlt die Trinkwasserinitiative zur Ablehnung. Viele junge Afghaninnen und Afghanen blicken sorgevoll auf die nächsten Monate und darauf, was kommt, wenn die USA ihre Truppen abgezogen haben. Corona-Homeschooling ist im letzten Jahr auch in Rumänien verordnet worden. Nicht ganz einfach für Schulkinder, die weder einen Computer noch einen Internetzugang haben. Am Mikrofon ist Daniel Hubacher. In 2 Monaten stimmen wir über die Trinkwasser- und die Pestizidinitiative ab. Schon heute wird heftig darüber debattiert im Land. Allgemein gilt die Pestizidinitiative als die radikalere und die Trinkwasserinitiative als diejenigen mit mehr Chancen. Doch nun haben heute Morgen die Delegierten von BioSwiss ausgerechnet zur Trinkwasserinitiative die Nein-Parole beschlossen. Bundeshausredaktor Oliver Washington.
BioSwiss ist der Dachverband der Schweizer Biolandwirtschaftsbetriebe. Urs Brändli ist der Präsident. Er hielt an der Delegiertenversammlung einleitend fest:
Die Anliegen, welche die Trinkwasserinitiative aufnimmt, die sind absolut berechtigt. Artensterben, Überdüngung, Rückstände von Pestiziden und Resistenzen von Antibiotika sind wissenschaftlich belegte Facts.
Doch bereits der Vorstand von BioSwiss beantragte den Delegierten, die Nein-Parole zur Trinkwasserinitiative zu beschließen. Diese verlangt, dass der Bund nur noch Betriebe mit Direktzahlungen unterstützen dürfe, die keine Pestizide einsetzen.
Ohne Direktzahlungen würde eine Bio-Grünland-Schweiz entstehen. Ein schöner Gedanke. Falls sich das Konsumverhalten aber nicht entsprechend anpasst, werden die heutigen Biobetriebe, welche Milch und Fleisch produzieren, unter existenziellen Druck geraten.
Das ist das eine zentrale Argument, warum der Vorstand von BioSwiss ein Nein zur Trinkwasserinitiative beantragte. Das andere Argument, mit der Pestizidinitiative liege eine zweite Initiative vor, die mit dem allgemeinen Verbot von Pestiziden in der Landwirtschaft zwar sehr weit gehe, aber die Biobetriebe eben nicht vor existenzielle Probleme stellte. Und BioSwiss hat bereits im letzten Herbst die Ja-Parole zur Pestizidinitiative beschlossen. Doch der Nein-Antrag des Vorstandes zur Trinkwasserinitiative wurde im Vorfeld der heutigen DV kritisch diskutiert, weshalb die Delegierten zunächst klären mussten, ob sie überhaupt eine Parole fassen oder nicht besser Stimmfreigabe beschließen sollten. Die Befürchtung stand im Raum, dass ein Nein den Verband spalten könnte, und ergänzte etwa der Delegierte Martin Ott:
Auf all diesen Podien, die in den nächsten 3 Monaten im Land sind, wird sonst die Meinung der BioSwiss vom einen dem anderen um die Ohren geschlagen. Wollen wir das wirklich?
Worauf der Delegierte Christian Bosshardt erwiderte:
Ein Nein zur Trinkwasserinitiative braucht jetzt etwas Mut.
So entschieden sich die Delegierten zunächst, eine Parole zu fassen, worauf sie dann sich mit 73-20 Stimmen klar für die Nein-Parole entschieden. Für die Trinkwasserinitiative ist das ein herber Rückschlag. Wenn sogar die Biobauern Nein sagen, dürften bei manchen die Zweifel zunehmen.
Über die Trinkwasser- und Pestizidinitiativen stimmen wir also in 2 Monaten ab. In den Nachrichten geht es nun um eine Initiative, die das Schweizer Stimmvolk im letzten November abgelehnt hat. Die Konzernverantwortungsinitiative Corsin Kavietzl.
Und zwar um den indirekten Gegenvorschlag dazu, den das Parlament beschlossen hatte und der nun möglichst bald in Kraft treten soll. Der Bundesrat hat nun die Vernehmlassung dazu eröffnet. Es geht bei den neuen Bestimmungen unter anderem darum, dass gewisse Unternehmen Bericht erstatten müssen zu Risiken ihrer Geschäftstätigkeit im Ausland, etwa in Bezug auf Umwelt, Menschenrechte und Korruptionsbekämpfung. Sofern kein Referendum dagegen ergriffen wird, kann der indirekte Gegenvorschlag in Kraft treten. Ebenfalls in die Vernehmlassung geschickt hat der Bundesrat seinen Vorschlag zu einem neuen Hochwasserschutzgesetz. Angesichts steigender Hochwasserrisiken sollen darin der Klimawandel und die wachsende Besiedlung besser berücksichtigt werden. Außerdem will sich der Bund am Unterhalt von Schutzbauten beteiligen und so die Kantone entlasten. Die Rätische Bahn hat die Corona-Pandemie zu spüren bekommen. Sie fuhr 2020 einen Verlust von 6,9 Millionen Franken ein. Wie die RHB mitteilte, waren wegen Corona weniger Passagiere in ihren Zügen unterwegs gewesen, besonders im Shutdown im letzten Frühling.
Mittag.
Eigentlich hätten alle US-Truppen bis zum 1. Mai Afghanistan verlassen müssen, so hat es Donald Trump mit den Taliban ausgehandelt. Dass diese Frist nicht eingehalten werden könnte, zeichnete sich früh ab. Doch nun setzt Joe Biden ein neues Abzugsdatum und eines mit großer symbolischer Bedeutung. Am 11. September, 20 Jahre nach den Anschlägen auf das World Trade Center und das Pentagon, sollen sämtliche US-Truppen wieder zu Hause sein. Thomas Gutesohn, Sie sind eben durch Afghanistan gereist. Ich nehme an, der Truppenrückzug der Amerikaner ist das Thema bei den Leuten.
Nicht einmal so direkt, also viel dringender ist die extreme Armut im Land, die viele Leute zur Verzweiflung bringt. In vielen Straßen, zum Beispiel von Kabul, sieht man immer mehr Bettler, Leute, denen es wirklich schlecht geht, die kaum etwas zu Abendessen haben am Abend. Und die Arbeitslosigkeit ist extrem hoch im Land. Und der Abzug der Truppen bedeutet halt eben auch, dass unter Umständen Hilfsgelder, NGOs, Hilfswerke und so weiter abziehen würden, wenn generell der Westen sein Interesse verliert an Afghanistan. Und deswegen hat der Truppenabzug für viele eher eine indirekte Bedeutung.
Wie ist denn die Grundstimmung? Vertraut man der Regierung, dass sie das Land in Zukunft einigermaßen stabil halten kann?
Nein, die Regierung von Ashraf Ghani hat im Moment sehr wenig Vertrauen. Das kommt auch nicht von ungefähr. Sie hat wenig zustande gebracht. Sie ist sehr korrupt. Man spricht im Moment viel mehr von einer Übergangsregierung, welche die Geschäfte leiten soll, bis man sich dann mit den Taliban geeinigt hat. Und in einer solchen Übergangsregierung, da werden die Taliban ganz sicherlich eine Rolle spielen. Die Position von Ashraf Ghani da ist da hingegen sehr viel weniger bekannt.
Vor was fürchten sich die Afghanen, die Afghaninnen denn am meisten nach diesem Abzug?
Vor einem erneuten Bürgerkrieg, in dem wieder jeder gegen jeden kämpft, wie bereits schon zuvor im Land. Ich glaube, davor fürchten sich die Leute noch viel mehr als von einer erneuten Taliban-Herrschaft. Und wenn man sich jetzt nicht in diesen Verhandlungen in Doha, in der Türkei, in Moskau oder wo auch immer einigen kann, die jetzt nach dem Truppenabzug weitergeführt werden sollen, dann ist das tatsächlich ein reelles Szenario.
Gibt es denn aus Ihrer Sicht eine Lösung oder stürzt Afghanistan erneut irgendwie ins Chaos?
Die einzige Lösung ist, dass man die Taliban in eine gemeinsame Zukunft einbinden kann. Es geht kein Weg an den Taliban vorbei. Die Frage ist vielmehr, wie sehr lassen sie sich überhaupt noch einbinden, wenn jetzt die amerikanischen Truppen abgezogen sind? Denn sie verhandeln nun klar aus der Position der Stärke und können viel mehr als noch jetzt zuvor ihre Sicht der Dinge durchsetzen.
Besten Dank für diese Informationen. Das war unser Korrespondent für die Region.
Mittag.
Schulunterricht zwischen Küche und Schlafzimmer, das wurde für viele Schülerinnen und Schüler während der Pandemie zur Realität, Stichwort Homeschooling. Auch im osteuropäischen Land Rumänien gab es fast ein halbes Jahr lang nur Online-Unterricht bzw. für viele gar keinen Unterricht. Viele rumänische Schulkinder haben nämlich weder Computer noch einen Internetzugang. Das ist ein großes Problem, denn der Graben zwischen Stadt und Land wird wohl noch grösser, als er sowieso schon ist. Roman Villinge.
Negrești ist eine verschlafene Kleinstadt im Nordosten Rumäniens. Etwas Leben bringen hier rund 1000 Jugendliche, die im Ort die Oberstufe besuchen. Normalerweise zumindest. Während der Pandemie musste auch ihre Schule für 24 Wochen auf Online-Unterricht umstellen. Fast zwei Drittel der Schülerinnen und Schüler hätten daran aber nicht teilgenommen, sagt Schulleiter Gabriel Martin, hätten nicht teilnehmen können. Sie haben zu Hause weder Computer noch Tablets. Und von einer guten Internetverbindung werden sie auch in 10 Jahren noch träumen. 24 Wochen Online-Unterricht hießen für viele Schülerinnen und Schüler 24 Wochen gar kein Unterricht. Das sei verheerend, sagt Schulleiter Matej. Die meisten Jugendlichen an seiner Schule kämen aus armen, bildungsfernen Familien. Sie zum Lernen zu bringen, sei schon in normalen Zeiten schwierig.
În momentul în care ei au acest paravan online, în care de fapt
die Schulausfälle durch den Online-Unterricht entmutigen diese Jugendlichen zusätzlich. World Vision, eine Hilfsorganisation für benachteiligte Kinder, hat die Folgen der geschlossenen Schulen in Rumänien untersucht. Sie geht davon aus, dass im ganzen Land mehr als 200.000 Schülerinnen und Schüler nicht am Online-Unterricht teilnehmen konnten.
The risk is to have record rate in school dropout.
Sie befürchte einen neuen Rekord bei den Schulabbrüchen, sagt Michaela Naba, die Direktorin von World Vision Rumänien, bei allen Kindern aus armen Familien in ländlichen Gebieten. Die rumänische Regierung sieht die Gefahr. Sie will zusammen mit Organisationen wie World Vision Förderunterricht für die während der Pandemie abgehängten Jugendlichen organisieren. Und sie will den Zugang zum Internet auch auf dem Land verbessern. Das seien gute Vorhaben, sagt Hilfswerkchefin Naba. Sie würden aber für viele Schülerinnen und Schüler zu spät kommen. Naba geht davon aus, dass der unterschiedlich gute Zugang zum Online-Unterricht während der Pandemie den Graben zwischen Stadt und Land in Rumänien vertiefen werde. In der Kleinstadt Negrești sagt Schuldirektor Matei, der Graben spiegelt sich in den tiefen Ambitionen zahlreicher Jugendlicher auf dem Land. Wir haben Schüler aus Familien, die bereits in der zweiten oder dritten Generation Sozialhilfe beziehen. Diese Jugendlichen rechnen damit, dass auch sie dereinst von Sozialhilfe leben werden. Dass sie nun während der Corona-Pandemie fast ein halbes Jahr von jedem Schulunterricht abgehängt waren, dürfte ihren Ehrgeiz kaum angestachelt haben.
Und nun blickt Corsin noch aufs Börsengeschehen und auf die Wettertafeln.
Die Börsendaten, die kommen von SIX. Der Swiss Market Index liegt im Moment bei 11.155 Punkten plus 0,3%. Der Euro wird zu 1.10 Franken gehandelt und der Dollar zu 92,12 Rappen. Der Blick aufs Wetter. Am Nachmittag hat es zunehmend Quellwolken und da und dort sind Schauer möglich. Ansonsten ist es ziemlich sonnig. Morgen sieht es ähnlich aus. Die Temperatur im Norden mit Bise 7 bis 10 Grad, im Süden 10 bis 14 Grad.
Das war Info 3. News und Hintergründe kompakt in einer knappen Viertelstunde heute mit Corsin Kaviezel, Michael Wettstein und Daniel Hubacher.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.